Ja, manchmal ist es ja so, ihr sucht die Lieder raus, ich überlege mir, was vielleicht predigtmäßig dran ist und manchmal stellt man fest, es passt einfach perfekt zusammen. Aus gegebenem Anlass mache ich noch mal ein bisschen mit der Serie weiter. Was sind eigentlich die absoluten Basics für uns? Was sind die Grundlagen, auf denen wir stehen? Das war ja vom GLK gewünscht und ich habe da einige Themen zu gemacht und dachte, wir wären durch. Aber dann habe ich gemerkt, nee, es müssen scheinbar noch ein paar Themen in der Reihe sein. Und heute habe ich einen Satz, den sagt Petrus. Es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ja, ist die Schlachterübersetzung, Apostelgeschichte 4, Vers 12. Die Situation, die ganz Bibelfesten werden es vielleicht wissen. Petrus geht in den Tempel, da sitzt ein Bettler, und also der ist gelähmt, der kann sich nicht bewegen. Und Petrus sagt zu ihm so, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Steh auf und geh umher, wandle nach Luther. Und damit der gar nicht erst zum Überlegen kommt, nimmt Petrus ihn an die Hand, zieht ihn hoch. Und normalerweise wäre der ja jetzt sofort wieder zusammengeklappt und umgefallen. Das passiert aber nicht. Er kann stehen, er kann laufen, er kann sogar im Tempel tanzen. Und das sorgt natürlich für ein gewisses Aufsehen. Und dann wird gefragt, ja, wie ist das möglich? Und dann sagen Petrus und die anderen Jünger, ja, das hat Jesus getan. Ja, das ist das, was Jesus getan hat. Und dann werden sie vor den Hohen Rat, also das war die religiöse und die weltliche Obrigkeit in Israel, die Römer, die haben sich meistens damit begnügt, die Oberhoheit zu haben, so die Außenpolitik und die großen Linien. Und darunter hat man dann eine einheimische Regierung handeln lassen. Und das war in dieser Zeit ein Stück weit der Hohe Rat. Also diejenigen, die Jesus auch ans Kreuz gebracht hatten. Mehrheitlich jedenfalls. Ein paar Leute waren ja auch drin, die an Jesus geglaubt haben. Die hatte man vorsichtshalber nicht mit eingeladen. Habe ich auch schon in der Gemeinschaft erlebt, dass man zu einer Vorstandssitzung denjenigen, der möglicherweise anderer Meinung war, nicht eingeladen hat. Nicht hier bei uns, das war woanders. So hat man das da im Hohen Rat auch gemacht. Auf jeden Fall hat man jetzt Petrus und Johannes vor den Hohen Rat gerufen und hat gefragt, was macht ihr, was redet ihr da? Und Petrus sagt dann so Sätze wie, das ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, das ist der Jesus, den ihr ans Kreuz gebracht habt. Also man sagt ja, Du-Botschaften sind immer angriffig, sollte man möglichst meiden. Petrus hatte damit in dem Moment keine Probleme. Der Jesus, der Christus, der Jesus, den ihr ans Kreuz genagelt habt, in dessen Namen ist dieser Mann geheilt worden. Und dann kommt dieser Satz hier. Es ist in keinem anderen das Heil. Denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Und jetzt ist ja die Frage, was ist denn die Quelle? Woher wissen wir das? Woher wisst ihr das? Ja gut, ihr wisst das von Menschen, die es euch erzählt haben. Vielleicht in der Kinderstunde schon, die jetzt unten läuft. Vielleicht woanders. Aber letztendlich, diejenigen, die es euch erzählt haben, letztendlich haben wir nur eine einzige Quelle, nämlich die Bibel. Eine andere Quelle haben wir nicht über das, was Gott getan hat und auch um Dinge einzuordnen, um Dinge zu verstehen. Es gibt nur diese eine Quelle, die wir haben. Und von daher ist es die höchste irdische Autorität. Was meine ich mit irdisch? Ich meine, Gott selber, der die Bibel gegeben hat, steht natürlich drüber. Es gibt dann manchmal so oberschlaue Sätze. Ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Gott oder ich glaube an Jesus. Ja, schön, aber woher weißt du von Jesus? Das ist doch die Frage. Natürlich rettet mich die Bibel nicht, sondern Jesus rettet mich. Das ist schon richtig. Aber woher weiß ich das denn? Das weiß ich doch nur aus der Bibel. Klar, wenn ich mich dann mit ihm auf den Weg mache, kann ich auch erleben, dass das wahr ist. Ja, wie ihr das erlebt habt, ja, dass das wahr ist, mein Wort kommt nicht leer zurück. Da passiert was. Gott tut was durch sein Wort. Also wenn ich mit ihm auf dem Weg bin, dann mache ich auch Erfahrungen. Aber auch diese Erfahrungen, die muss ich ja wieder irgendwie einordnen. Und um sie sinnvoll einzuordnen, brauche ich wieder die Bibel. Ja, sie gibt mir einen Rahmen vor, in dem sich mein Leben abspielt. Die Bibel regelt ja nicht jeden kleinen Schritt, den ich gehe. Also ich habe jedenfalls in der Bibel keine Information darüber gefunden, welche Frau ich heiraten soll, in welchem Ort ich meinen Dienst tun soll. Aber sie steckt mir einen Rahmen, in dem ich mein Familienleben leben soll oder möchte. Ja, wir haben als Trauspruch, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war für uns klar. Das war die Basis, auf der wir unsere Familie gründen wollten und gegründet haben. Die Bibel setzt den Rahmen. Und in diesem Rahmen bewegen wir uns. Aber dieser Rahmen ist eben dann auch verbindlich. Das ist kein hätte gerne und könnte man. Ja, die Bibel ist von Gott gegeben. Dieses Wort inspiriert ist ein bisschen schwierig, weil es auch jeder anders füllt. Ja, jeder versteht was anderes drunter. Deswegen, ich verstehe darunter besonders den ersten Schritt. Gott hat die Schreiber der Bibel inspiriert. Er hat ihnen die richtigen Gedanken gegeben. Er hat es ja nicht diktiert. Also ein paar Phasen, ein paar Abschnitte in der Bibel sind diktiert, aber das ist auch wahrscheinlich 1% insgesamt, ganz wenig, wo Gott gesagt, schreibe. Ja, und dann kommt genau, was er schreiben soll. Besonders im Gesetz kommt das öfters vor. Aber bei den Psalmen zum Beispiel gar nicht. Ja? Dem David geht einfach das Herz über und ja, Gott hat da etwas bei ihm angestoßen und hat dann dafür gesorgt, dass genau das da landet, was ihm wichtig ist, also was Gott wichtig ist. Dabei ist es immer durch den Menschen gegangen. Ja, Petrus hat einen anderen Sprachstil als Paulus. Das merkt er schon in der deutschen Bibel. Wenn er ein bisschen Griechisch könnte, dann merkt er das noch viel mehr. Johannes, das kann man fast durchweg lesen, wenn man einigermaßen Griechisch kann. Bei Lukas geht nichts ohne Wörterbuch, kein Satz ohne Wörterbuch. Ist ein ganz anderes Niveau von Sprache. Klar, war ein Akademiker, war ein Arzt, der hat einen ganz anderen Sprachstil als der Johannes. Dafür ist Johannes theologisch manchmal ganz schön anspruchsvoll. Sprachlich einfach, aber theologisch ganz schön heftig manchmal. Ja, also Gott hat nicht die Persönlichkeit der Schreiber ausgelöscht. Könnte er ja. Einfach den in Trance versetzen und dann schreibt er und schreibt alles nur noch im Stil des Heiligen Geistes. Das haben wir in der Bibel nicht. Sondern es sind Menschen wie du und ich, die von Gott gebraucht worden sind. Die hatten ihre Fehler, die waren auch Sünder und die haben geschrieben. Dann hat Gott durch seinen Geist dafür gesorgt, dass genau das in der Bibel landet, was in der Bibel landen soll. Ja, es gibt viel mehr Schriften aus dem ersten Jahrhundert, auch die wir haben, nicht nur die, die untergegangen sind, auch Schriften, die wir haben, die bekannt sind, aber die nicht in der Bibel gelandet sind. Die werden immer mal wieder benutzt, um irgendwelche Angriffe gegen die Kirche zu fahren, weil sie teilweise dann auch ganz andere Ansätze haben. Also der Gedanke, dass Jesus was mit Maria Magdalena gehabt haben soll, der ist nicht modern. Der stammt aus einer dieser alten außerbiblischen Quellen. Ob dem, ja, also es ist aber in der Bibel nicht bestätigt. Also die, die gesammelt haben, dann wirkt der Heilige Geist an uns, wenn wir die Bibel lesen. Zumindest, wenn wir irgendwas verstehen. Denn wenn das nicht tut, dann ist die Bibel tatsächlich für uns nur wie ein Stück Literatur. Dann können wir nichts draus ziehen. Also wenn die Bibel mir wirklich was sagt, und ich glaube, also ich habe das schon oft erlebt, dass ich plötzlich gemerkt habe, hier bin ich gemeint. Hier geht es um mich. Da geht es nicht mehr um Johannes, Petrus, Paulus, David, Abraham oder was weiß ich. Hier geht es plötzlich um mich. Und das ist ein Moment, wo Gottes Geist durch die Bibel oder direkt zu mir redet. Gott inspiriert den Verkündiger, hoffentlich. Also wenn Gottes Geist jetzt nicht durch mich redet, wenn da nichts von ihm kommt, dann wäre es besser, ich halte die Klappe. Und ihr hättet alle was Besseres heute Vormittag tun können, als mir zuzuhören. Ich hoffe darauf, sonst würde ich sofort meinen Job an den Nagel hängen. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Nein, es ist für mich kein Job, aber ihr wisst, was ich meine. Ich würde das, was ich tue, nicht mehr tun, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, dass Gott dadurch redet. Und er handelt an euch. Es kann passieren, dass bei einer Predigt jeder was anderes hört. Das Heftigste war, dass jemand zu mir kommt und sagt, also die Predigt heute, der Satz, der hat mir richtig gut getan. Und ich habe gegrübelt und gegrübelt, wann habe ich das denn gesagt, in welchem Teil der Predigt? Und irgendwann hat es mir gedämmert. Ich habe es gar nicht gesagt, es kam im Lobpreis vor. Ja, da hat Gott eben durch das Lied geredet. Halleluja, Gott hat geredet. Ob jetzt durch das, was ich sage oder durch ein Lied, das wir gesungen haben, ist doch letztendlich egal. Hauptsache, Gott hat geredet. Ja, also er redet auch und er handelt auch an denen, die hören. Aber das ist ja immer so, wenn es darum geht, die Stimme Gottes zu hören. Wie kann ich das, was ich höre, prüfen? Und da ist wiederum die Bibel die einzige Quelle, die verbindlich, wo ich weiß, das ist Reden des Heiligen Geistes. Schwarz auf weiß. Und wenn ich jetzt, wenn Gott zu mir redet, wenn Gott mir einen Impuls gibt, dann ist immer der erste Moment, stimmt das mit der Bibel überein? Passt das? Passt das zu dem, was Gott uns in der Bibel sagt? Ja oder nein? Ja, also wenn es passt oder zumindest dem nicht widerspricht, kann ich weitergehen und weiterprüfen. Aber das ist immer der erste Filter. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir die Bibel kennen. Denn wie will ich denn diesen Filter benutzen, wenn ich nicht weiß, was drinsteht? Ja, und natürlich, ich weiß auch, es geht mir bis heute so, dass es Texte in der Bibel gibt, die mich in Frage stellen, die mich ins Schleudern bringen. Wo ich dann sage, also Herr, das passt jetzt irgendwie mit meinem Bild von dir nicht so richtig zusammen. Dann ist Beten angesagt. Mit Gott ringen, mit Gott reden, sicher auch forschen, nochmal zum selben Thema andere Bibelstellen ranziehen, vergleichen und so weiter. Vielleicht auch ein paar andere Christen suchen und sagen, Leute, lass uns mal zusammensetzen. Das macht mir gerade zu schaffen. Das verstehe ich nicht. Und dann kommt nämlich dieser Punkt, der hier als letztes steht. Ihr merkt, ich habe diesmal nicht, dass ich das einzeln einblende, das habe ich vergessen, den Schritt. Aber macht ja nichts, ihr könnt ruhig vorneweg gucken. Aber dieser letzte Punkt hier, das stammt von einer Theologieprofessorin, die extrem liberal war und die dann, wie sie sagt selber, durch die Gebete ihrer Studenten zum Glauben gekommen ist, ihre gesamten Bücher widerrufen hat, die allerdings weitergedruckt wurden, weil die Verlage die Rechte hatten. Und sie hat ihren ganzen Wandel in einem Satz zusammengefasst. Den habe ich live von ihr gehört. Sie hat bei uns mal Gastvorlesungen gehalten. Ich musste lernen, mich nicht mehr über die Bibel zu stellen, sondern unter die Bibel. Vorher habe ich mit meinem Denken entschieden, was ist Original Jesus, was ist nicht Original, was ist also Gottes Reden und was ist nicht Gottes Reden. Ja, die Philosophen haben uns jahrhundertelang vorgeworfen, wir würden uns unseren eigenen Gott machen. Und jetzt machen es die Theologen tatsächlich. Also erfüllende Prophetie oder was weiß ich. Ja? Also das, was man den Christen ewig vorgeworfen hat, sie würden sich ihren eigenen Gott zurechtbiegen, das tut man jetzt, indem man einfach selber entscheidet, was ist an der Bibel wahr, was ist echt und was nicht. Man stellt sich über die Bibel, anstatt sich drunter zu stellen und zu sagen, sie ist der Maßstab. Ja, hier kommt nochmal die ganze Situation, wie es dazu gekommen ist, dieser Gelähmte ist gesund. Das können auch die Leute vom Hohen Rat nicht abstreiten. Und das ist ja auch diese Professorin nochmal, die hat gesagt, wenn meine Studenten mit mir diskutiert haben, die habe ich doch fertig gemacht. Ja, ich hatte doch viel mehr Wissen, ich war rhetorisch viel mehr geschult, die habe ich doch platt gemacht. Kein Problem. Aber gegen ihre Gebete hatte sie wohl offenbar kein Mittel, was dagegen geholfen hätte. Ja, und sie hat gesagt, die haben kontinuierlich für mich gebetet. Und dann ist es Gott, der etwas tut, was wir Menschen nicht machen können. Hier passiert es durch das Wunder, dass die nichts dagegen sagen können. Der Mann steht ja neben Petrus und Johannes. Also wie wollten sie das leugnen? Das ging ja nicht. War nicht zu leugnen. Und Gott wird gelobt. Damit wären sie ja noch einverstanden gewesen. Aber Jesus wird verherrlicht und das macht ihnen natürlich Probleme. Und sie werden an dieser Stelle sauer. Ist ja auch immer eine Reaktion, wenn Gott anders handelt, als wir das uns wünschen oder erwarten, wie reagieren wir darauf? Die Frage stellt sich ja heute noch genauso. Ja, wir sind ja nicht frei davon. Was ist, wenn Gott anders handelt, als wir das erwarten, als wir das wollen? Ja, wir beten um Heilung. Und ich denke, es ist kaum jemand hier, ich weiß nicht, ob jemand hier ist, aber es dürften nicht viele sein, die sagen, Gott kann da nicht helfen. Wir wissen, dass er helfen kann. Aber wie ist das, wenn er es nicht tut? Dieselbe Frau sagte in irgendeinem Zusammenhang dieser Vorlesung, sie hat erlebt, dass jemand, der von Krebs geheilt worden ist, einen anderen beerdigt hat, der an Krebs gestorben ist. Über beiden wurde gebetet, über beide. Beide haben geglaubt, beide haben auf ein Wunder gehofft. Einmal hat das getan, einmal nicht. Das ist schwer. Aber hier ist es ganz klar, Gott hat diese Beglaubigung der Predigt gesetzt. Ganz klar. Bei der Frau selber, bei dieser Theologin, hat es auch getan, aber anders. Er hat es in ihrem Herz getan. Ja, er hat da was verändert. Hier hat er das gesetzt und jetzt redet Petrus. Dann wollen sie ihm das Reden verbieten, sagt, wir lassen euch noch mal laufen, aber redet nicht mehr in diesem Namen. Und daraufhin kommt ja von Petrus dann dieser Satz, entscheidet ihr doch mal selber, ist es recht, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Ja, also später kommt dann der Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da gibt er selber die Antwort. Aber beim ersten Mal, da fragt er sie, entscheidet doch mal selber, ist es, meint ihr wirklich, es wäre richtig, dass wir euch mehr gehorchen als Gott? Und in diesem Zusammenhang steht eben das, steht unser Vers. Es gibt keine andere Rettung. Ich weiß nicht, warum in allen Übersetzungen beim ersten Mal Heil und beim zweiten Mal Retten übersetzt worden ist, ist nämlich dasselbe Wort. Einmal das Substantiv, das Hauptwort, einmal das Verb, das Tätigkeitswort, aber es ist dieselbe Vokabel im Grunde. Warum man das also einmal so und einmal so übersetzt, sehe ich hier eigentlich keine Notwendigkeit. Das Wort kann verschiedene Bedeutungen haben. Es kann bedeuten retten im Blick auf die Ewigkeit. Es kann bedeuten heilen und es kann bedeuten helfen. Retten, helfen, heilen. Diese drei Bedeutungen kann das Wort haben. Ich denke, Heil meint ja hier auch die ewige Rettung und es gibt keine andere. Denn Heilung von Krankheiten gibt es auch manchmal ohne Gott. Ja? Also es gibt auch gute Ärzte, die ohne Gott handeln und die heilen können, medizinisch. Bei diesem Gelähmten vielleicht nicht, da waren sie am Ende, aber ansonsten schon. Wenn es also wirklich hier heißt, hier ist keine andere Rettung, dann ist hier tatsächlich das gemeint, was Jesus für uns getan hat. Kann man ja auch mit den Parallelstellen und so weiter ganz klar belegen. Es gibt keine andere Rettung. Und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, darin sie gerettet werden sollen, darin sie sollen selig werden, hat Luther übersetzt, als allein der Name Jesus. Jesus ist ohne Alternative. Und das ist heute unpopulär, weil wir in einer Zeit leben, wo der Zeitgeist sagt, das hat ja eigentlich mit dem alten Fritz schon angefangen, jeder soll nach seiner Fassung selig werden. Ja, der hat damals eigentlich, der war der Erste, der Religionsfreiheit praktiziert hat in seinem Land. Ja, also ob einer evangelisch, also mit Moslems hatte der es noch nicht, aber ob einer evangelisch ist, katholisch oder sonst irgendwas, das hat ihn nicht gejuckt. Hauptsache, sie waren königstreu und so weiter, aber das war dann eine andere Geschichte. Aber über den Glauben, da hat er sich nicht mehr eingemischt. Und heute ist das so, noch in meiner Jugend, seit 70er Jahre, sind ja ein paar hier, die da schon gelebt haben, da konnte man so richtig heftig diskutieren. In der Schule, 10. Klasse, das war dann 1980, was haben wir diskutiert? Unser Lehrer war Reserveoffizier der Bundeswehr. Und wir hatten einen Schüler, der war Gründungsmitglied der Grünen, die damals ja streng pazifistisch waren. Was haben wir diskutiert? Im Rallye-Unterricht, Der Lehrer hat das Thema festgelegt, dann haben wir diskutiert, da kam der gar nicht mehr dazwischen. Der war schon ein bisschen älter und nicht mehr der Schnellste. Den Schlusssatz durfte er dann wieder sagen. Wir haben die ganze Zeit diskutiert. Das läuft ja heute oft gar nicht mehr. Das findet ja heute oft gar nicht mehr statt, sondern du glaubst das, ich glaube das und wir lassen uns gegenseitig in Ruhe. Wunderbar, dass dir dein Glauben an Jesus hilft. Mir hilft Tai Chi, ist mir mal passiert, ja, also ist nicht erfunden, ist live. Ja, zu meiner Schulzeit wäre das eine Diskussion geworden. Wie kannst du nur und was glaubst du denn da und was denkst du denn da? Nö, Halleluja, du hast einen Weg für dich gefunden, ich für mich auch. Ich bin nur überzeugt, dass dein Weg nicht zum Heil führt, nicht zur Rettung führt. Und dann ist ja die Frage, was sage ich jetzt? Und das hatten wir ja schon bei der letzten Predigt. Ich bin davon überzeugt, dass es gerade Liebe ist, wenn ich den anderen warne. Da ging es mehr um Mahnen innerhalb der Gemeinde, aber hier ja auch. Es ist doch lieblos, wenn ich dem anderen sage, ja, geh du mal deinen Weg. Mal gucken, wer am Ende ankommt. Und ich weiß eigentlich genau, der läuft vor die Wand, beziehungsweise landet in der Hölle, wenn er bei diesem Weg bleibt. Das ist lieblos, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Gerade wenn ich einen Menschen liebe, werde ich doch alles versuchen, ihm diesen Weg anzubieten, der wirklich zu Gott führt. Und deswegen ist mir das so ein wichtiges Anliegen, dass wir davon reden. Und deswegen ist es wichtig, ja, nochmal, die Quelle, wir müssen unsere Quelle kennen. Das hat auch Gustavo immer mal wieder gesagt, Gustavo Victoria, unser ehemaliger Vorsitzender, der immer wieder gesagt hat, lest nicht nur geistliche Literatur, sondern lest auch das Original, lest die Bibel. Dem kann ich mich nur anschließen, ja, voll meine Linie. Von mir aus, nehmt einen Stift und macht euch Fragezeichen an alle Stellen, wo ihr was nicht versteht. Am besten einen Bleistift. Dann könnt ihr es nämlich wegradieren, wenn ihr es irgendwann dann doch verstanden habt. Ja, ich bin 50 Jahre mit Gott unterwegs. Ich habe 5 Jahre theologische Ausbildung und bin jetzt seit über 30 Jahren im Dienst. Ich verstehe nach wie vor vieles nicht. Es wäre also ein Wunder, wenn jemand von euch sagt, ich habe die Bibel von vorne bis hinten durchgelesen und alles verstanden. Ja, rein sprachlich verstehen wir schon das meiste, aber inhaltlich? Es bleibt immer ein Restgeheimnis. Ich glaube, manche Dinge werden wir erst verstehen, wenn wir dann in der Ewigkeit ankommen. Aber das ist auch nicht schlimm. Wenn ich beim ersten Lesen nur 10% verstehe, Halleluja, danke für diese 10%. Und wenn es nur 1% wäre. Und beim nächsten Lesen ist es ein bisschen mehr. Und beim nächsten Lesen ein bisschen mehr. Also ich bin jetzt auch keiner, der die Bibel schon x-mal durchgelesen hat. Mal unser Inspektor in Sachsen-Anhalt, damals, inzwischen ist er in Rente, der sagt, seit seiner Bibelschulausbildung hat er die Bibel jedes Jahr einmal komplett durchgelesen. Wie gesagt, jetzt ist er in Rente. Ich meine, sein erster Beruf war Maurer. Dann hat er die theologische Ausbildung gemacht, aber ich denke mal so 30, 40 Mal wird er die Bibel wohl durchgelesen haben. Ich bewundere sowas, ich bin nicht der Typ, ja, also ich habe es bei weitem nicht. Deswegen sage ich auch nicht, man muss das so machen. Aber wer das macht, der hat garantiert einen Riesengewinn davon. Ja, also ich wäre jetzt der Letzte, der sagt, ihr müsst das machen, dann müsste ich mir ja selber, ja, weil ich es ja auch nicht. Aber wer das hinkriegt, sind 6 Kapitel am Tag, nur mal so als Durchschnittswert. Dann kommt man genau einmal durch. Aber sucht euch etwas, was zu euch passt, entweder ein Bibelleseplan oder ihr nehmt euch das Neue Testament vor und die Psalmen. Oder ich hatte auch einen Dozenten, der sagt also einmal im Jahr die Sprüche lesen, weil da so viele Lebensweisheiten drin sind. Oder egal. Aber beschäftigt euch mit dem Original. Lasst euch davon prägen. Und dann ist eben dieser Punkt, dann begegnen wir diesem Jesus, in dem alleine die Rettung ist. Und das ist ein Punkt, an dem wir nicht diskutieren können. Ich kann an vielen Stellen sehr tolerant sein. Ich habe mit Katholiken zusammengearbeitet, mit evangelischer Kirche, mit allem Möglichen, solange es um die äußeren Dinge geht. Aber an dieser Stelle können wir keine Kompromisse machen, weil das ist unsere Basis, das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Schon wenn die Bibel nicht mehr, wenn es heißt, ja, die Bibel, altes Buch, da wird es schwierig, weil auf welcher Basis will ich denn mit jemandem diskutieren? Ich brauche ja irgendeine Grundlage, wo ich sage, das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Die einen sagen, das ist der gesunde Menschenverstand, die anderen sagen, das sind die Methoden der Wissenschaft. Und ich sage, wenn es um Glaubensfragen geht und um Lebensfragen, dann ist es die Bibel. Das haben übrigens die, die Mitglied sind, auch unterschrieben. Aber mir ging es jetzt auch darum, heute mal Argumente mit an die Hand zu geben, wenn man ins Gespräch kommt. Ich weiß, diese Gespräche sind unglaublich schwierig, weil es ja gerade Diskussionen um die Basis sind. Ich muss erst mal über die Basis reden, auf der wir überhaupt stehen. Ja, wenn ich sage, ein bestimmtes mathematisches System, darauf muss ich mich einigen. Sonst 1 plus 1 ist 2. Stimmt das? Oder ist 1 plus 1 1, 0 im binären System? Ja, wo es nur 1 und 0 gibt. Ja, es kommt darauf an, welche Grundlage ich habe. Wir rechnen normalerweise mit dem Dezimalsystem. Ja? Aber es gibt auch andere. Jeder unserer Computer, jedes Handy, das ihr in der Tasche habt, arbeitet mit dem binären System. Und wenn ihr einen Taschenrechner auf dem Handy habt und gebt da eben 1 plus 1 rein und kriegt 2 raus, dann rechnet das Handy erstmal euer 1 plus 1 in das duale System um, rechnet es aus und dann wird das Ergebnis wieder umgerechnet auf Dezimalsystem. Was will ich damit sagen? Es gibt einfach verschiedene Denkgrundlagen, Denkvoraussetzungen. Und für mich ist für Glaubens- und Lebensfragen die Bibel eben genau diese Grundlage. Ich kann nicht verhindern, dass ein anderer sagt, für mich nicht. Aber ich kann deutlich machen, dass ich diese Basis nicht verlassen werde. Ja, dass ich immer von daher argumentieren werde. Das fängt ja schon an, wenn ich mit einem Katholiken, der sich jetzt in seiner eigenen Theologie auskennt, diskutiere, dann ist für ihn ganz offiziell die Bibel Offenbarungsquelle und die Offenbarung der Kirche. Der wird gar nicht versuchen, mir die Heiligenverehrung aus der Bibel zu erklären, sondern er sagt, das hat sich in der Tradition der Kirche herausgebildet. Und das ist für ihn damit genauso gültig wie das, was in der Bibel steht. Da wird es auch schwierig, ja, wo ich sagen muss, für mich ist nur das bindend, was du mir an der Bibel zeigen kannst. Und da werden wir uns in vielen Dingen einig sein. Ja, ganz klar, keine Frage. An vielen Dingen werden wir übereinstimmen. Aber wenn du anfängst mit den Dingen, die sich erst in der kirchlichen Tradition entwickelt haben, bis hin zur Unfehlbarkeit des Papstes und so weiter, da bin ich raus. Ja, das sind für mich vielleicht nicht die Anekdoten, aber das hat für mich keine bindende Wirkung. Ja, das ist einfach mal zu dieser Grundlage. Ihr merkt, da gehen mit mir die Pferde etwas durch bei dem Thema. Aber es ist eben auch wichtig. Und deswegen möchte ich euch das einfach mal so mitgeben. Und ich höre jetzt auch auf und möchte mit euch beten. Vater, danke, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, dass wir es in unserer Sprache haben, dass wir es in ganz vielen Übersetzungen haben, dass wir es lesen können, dass wir es hören können, dass wir darüber reden können. Und danke für alles, was du uns aus deinem Wort schon gezeigt hast, gesagt hast, deutlich gemacht hast. Und danke, dass du uns noch viel zu sagen und zu geben hast. Schenke doch, dass wir uns ganz fest auf diese Grundlage stellen. Und danke, Herr Jesus, dass wir dann immer wieder bei dir landen werden, weil du der bist, der alles für uns getan hast. Amen.